Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge sprechen Fabian Thomas und ich über El Camino, den Film zu Breaking Bad oder die Filmfortsetzung zu Breaking Bad, die auf Netflix erschienen ist. Wir gehen dabei nur minimal auf die Handlung ein. Ich würde das nicht als Spoiler bezeichnen, aber wer den Film noch nicht gesehen hat und unvoreingenommen reingehen möchte, sollte sich es vielleicht noch nicht anhören. Wir widmen dem Film allerdings nur grob eine Viertelstunde. Danach besprechen wir noch verschiedene andere Themen. So habe ich den Film The Laundromat oder die Waschanlage von Steven Soderbergh gesehen, der sich in einem Stil nicht unähnlich The Big Short den Panama Papers widmet und relativ prominent besetzt ist. Fabian hat eine Buchempfehlung, und zwar den Science-Fiction-Roman Picknick am Wegesrand von Arkadi und Boris Strugatsky, was wiederum die Romanvorlage war zu Tarkovskis Film Stalker, beziehungsweise Stalker von 1979, was auch so ein Science-Fiction-Kultfilm aus der Sowjetunion ist. Ich habe auch eine Buchempfehlung, und zwar habe ich Ronan Farrow's Catch and Kill als Hörbuch gehört und kann das sehr empfehlen. Und außerdem die letzte Staffel BoJack Horseman, die auf Netflix angelaufen ist. Und jetzt geht's los. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new? Ja, sollen wir direkt mal in El Camino einsteigen, auch wenn das jetzt schon wahrscheinlich 2 Wochen her ist, dass wir den gesehen haben, beide.
Ja, ich weiß gar nicht.
Kannst du dich noch erinnern?
Ich hab irgendwie überhaupt keine Lust mehr, darüber zu reden.
Echt nicht? Wieso? Also dann werde ich jetzt einfach mal eine Lanze brechen, weil mir fällt eigentlich nur Gutes dazu ein. Es ist schon irgendwie ein Fernsehfilm, aber gleichzeitig hat er was von einem Western, der so auch, also man merkt, dass der mehr Budget hat als eben eine lange oder Doppelfolge von Breaking Bad. Er ist eine schöne, wie soll man sagen, ein schöner Epilog zu der Serie, der Jesse Pinkman ein rundes Ende gibt, das er, ja, mein Gott, angedeutet für mich eigentlich auch schon gehabt hat, aber es ist nochmal so ein schöner Nachklapp, der spannend erzählt ist, super toll aussieht, man fühlt sich sofort wieder, als wäre es Breaking Bad, das finde ich eben so faszinierend. Es macht Spaß, die Schauspieler wiederzusehen, das ist auch interessant, wie gut das funktioniert, obwohl da eben jetzt irgendwie fast sechs Jahre, oder sind es 6 Jahre? Ich glaube ja, 6 Jahre dazwischen liegen. Es hat sich einfach voll gelohnt und das ist was, man sich einfach gerne auf Netflix anschaut.
Ich glaube, stimmt das alles war's. Irgendwie schon. Ich versuche auch mal, das beim Positiven zu bleiben. Also ich fand auch eigentlich so die Elemente von der Story ganz gut und überraschend. Also man hat schon so diese Trademark-Erzählweise von Breaking Bad, die so sehr smart ist und schlau und nicht alles sofort verrät. Und ich fand zum Beispiel, eigentlich dieser ganze Mittelteil, also wie er diesen Ausflug macht und quasi dem Typen helfen muss, diese Leiche wegzuschaffen. Und dann anschließend, also das Geld in der Wohnung sucht. So, wie das so erzählt ist. Und dann mit diesen beiden scheinbar Polizisten, die dann kommen. Also das fand ich auch total spannend gemacht und schön erzählt.
Ja, das finde ich ist auch auf eine Breaking Bad Art und Weise spannend. Du merkst sofort, dass da, also man merkt nicht sofort, dass mit dem Polizisten was nicht stimmt, man merkt es relativ schnell, aber es ist extrem gut inszeniert, finde ich, wie was der Film hat, ist halt eben diese Parallelstruktur, dass er mit diesen Rückblenden arbeitet, um dir den extrem wirklich sehr gut aufspielenden Jesse Plemons, der da diesen fiesen Todd spielt, um zu zeigen, wie der den Jesse behandelt hat. Also auch was für ein komisches Verhältnis das war. Also dass der den so oberflächlich nett behandelt hat, obwohl der den in dem Loch, in einem Käfig eingesperrt hat und mit dem Schlauch abgespritzt und weiß nicht was. Und dann so nett zu dem, ja, hier willst du, bist du sicher, dass du keine Dosensuppe willst und wenn wir das hier geschafft haben, kriegst du auch eine Belohnung und bla. Und dann hat der Jesse ja auch eine Möglichkeit, ihn zu bedrohen mit der Pistole aus dem Handschuhfach und macht's nicht. Und das spiegelt sich dann auch, als er dann, als die vermeintlichen Polizisten ihn dann einschüchtern, weil er denkt, er hat eh keine Chance. Aber er überwindet eben dann sein Trauma und seine, ist auch, ich habe mich auch sehr gefreut, dass der Robert Foster wieder dabei ist, als Staubsaugerverkäufer, der ja leider am Tag, als das rauskam, auch gestorben ist, der Darsteller. Der auch großartig ist in Jackie Brown von Quentin Tarantino.
Stimmt.
Aber der Film, ja, hat einfach grandiose Elemente, also auch die Musik, wirklich die Wahl der Kameraperspektiven, der Schnitt und die Musik ist alles so sehr Breaking Bad. Wobei dann so manche Sachen eben dann, und da habe ich mir auch es gibt so ein kleines kurzes, ja nicht wirklich Making-of, aber so ein 12-minütiges Werbefilmchen auf Netflix, Behind the Scenes oder irgendwie The Road to El Camino oder so heißt das. Und da kannst du dir so manche Sachen ansehen und dann sieht man eben auch, wie die diese Kulisse gebaut haben für die Wohnung, die er durchsucht und dass sie dann das auch so gemacht haben, dass es eine Halle ist und dass sie tatsächlich diese Kamerafahrt gemacht haben, dass die Kulisse offen war und dass dann die Kamera so nach oben ziehen konnte, dass man die ganze Wohnung sehen kann im Breitbild.
Wo er dann so hin und her läuft.
Genau, und wo man aber so einen Zeitraffer zeigen, wie er wirklich stundenlang diese Wohnung auseinander nimmt, auf der Suche nach dem versteckten Geld. Weiß ich wirklich auch, das ist eine logische Story, weißt du, weil was passiert mit dem? Muss erstmal, der ist ja auf der Flucht dann aber, ja, greift es halt eben Elemente von Breaking Bad auf, nämlich, dass er irgendwo Geld sein muss, dass er mit einer gewissen Summe von Geld sich ein neues Leben erkaufen kann, dass er einmal eine Chance gehabt hat und das vertan hat und dass er da jetzt das wieder versuchen möchte. Und da kommen halt eben ein paar Hindernisse, die jetzt nochmal neu konstruiert sind, aber ich finde, die funktionieren gut. Also,
ist dann wie so eine Abenteuer. Ich habe es wie so eine Abenteuergeschichte gesehen auch, dass er hat halt so ein bestimmtes Ziel. Das wird klar. Er will halt zu diesem Staubsaugermenschen, um auch verschwinden zu können. Braucht bestimmtes Geld. Stellt fest, er hat das Geld nicht. Dann geht er wieder. Das ist so wie so ein Quest, den er irgendwie dann so hat. Ne?
Ja.
Und dann folgt so eins aufs nächste, so ganz logisch und kohärent erzählt. Schon, aber trotzdem stellt sich mir so ein bisschen die Sinnfrage und da bin ich so ein bisschen auch, gehe ich auch ein bisschen mit so Artikeln, die ich gelesen habe, die argumentieren, zu Recht auch, es ist eigentlich eine riesige Werbekampagne für Breaking Bad, dadurch, dass Breaking Bad ja komplett auf Netflix ist, um Leute dazu zu bringen, nochmal wirklich Breaking Bad zu Ende zu gucken oder Breaking Bad überhaupt mal zu gucken, weil du musst ja alles wissen, was vorher passiert ist. Das zeigen sie auch in dem Intro, weil werden ja so ganz viele Sachen gezeigt, die man aus Breaking Bad ja eigentlich kennen muss. So. Und das, sie wollen, glaube ich, Leute damit hinziehen, rüberziehen, einfach noch viel mehr Zeit auf Netflix zu verbringen, als sie sonst noch machen würden.
Also das
einfach
ist sowieso grundsätzlich.
Um Breaking Bad nochmal so nachzugucken.
Also das ist grundsätzlich, Nutzer zu binden, ist immer die Zielsetzung von Netflix. Aber das ist auch die Zielsetzung, warum Netflix überhaupt irgendeine Lizenz kauft oder einen Film einkauft, einfach um ein Angebot zu haben. Aber ich finde jetzt nicht, Breaking Bad hat, glaube ich, genug Leute, die das noch gucken wollen und Fans, dass sich das gelohnt hat, auch diesen Film zu machen, nur für die Leute, die es schon gesehen haben, weil man sagen kann, hey, das ist ein Riesending, dass wir das haben und dass die dann den Deal haben mit dem Fernsehsender AMC, dass die das dann erst irgendwann zweitverwerten dürfen und bei denen läuft dann auch irgendwann mal im Fernsehen. Aber ansonsten hat eben da jetzt Netflix sich die Rechte gesichert, die sie ansonsten halt eben auch nur sekundär an Breaking Bad haben. Ich glaube jetzt nicht, dass wegen El Camino jemand, der bis jetzt Breaking Bad noch nicht geguckt hat, jetzt Netflix sich abonniert, um Breaking Bad zu gucken. Das glaube ich nicht. Also die Serie ist einfach schon 6 Jahre alt. Ne? Also grundsätzlich aber sehe ich auch Filme zu Serien skeptisch, weil das oft einfach nur Geldschneiderei ist. Weil viele Serien laufen einfach zu lang und haben eigentlich schon keine Geschichte mehr zu erzählen, wenn sie denn abgesetzt werden oder zu Ende sind.
Es zahlt dann nochmal so auf die Marke Breaking Bad, dass das irgendwie, dieser Kult wird dann auch mal so ein bisschen reaktiviert und wiederbelebt und so.
Ja, wobei ich ja finde, mich stört das so ein bisschen dieses Fandom um Breaking Bad. Es sind ja ganz viele Leute, sind ja so Walter White-Fans, obwohl der ja eigentlich der Bösewicht der Geschichte nachher ist. Mhm. Und dieser Kult, dieses Kulthafte, das es darum gibt, finde ich auch ein bisschen bedenklich und das hat mich auch immer ein bisschen gestört. Mhm. Weil das so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute das nicht verstehen. Oder sie, ja, weiß es nicht. Also sind, ja.
Man identifiziert sich ja auch gerne mit Bad Guys. Das ist ja auch, ist ja auch plausibel oder ist ja auch legitim, dass das passiert. Ja. Scarface ist ja genauso. Also
das Scarface finde ich aber auch furchtbar.
Ja.
Wobei ich auch,
das ist ja auch ein ganz furchtbarer Typ, also der
El Pacino. Und der ist von vornherein furchtbar.
Feiern ja auch total viele so.
Ja, das ist aber auch so, das stimmt, auch das ist fragwürdig. Ich muss gestehen, ich habe in seiner Gänze nur das Original Scarface gesehen aus den 30er Jahren. Ich habe mir das 80er Jahre Brian De Palma Remake mit Pacino nie komplett angeguckt, weil ich da irgendwie schon am Anfang gedacht habe, das kam mir zu bekannt vor alles und mir war die Performance zu unangenehm von Pacino, ich habe mir das dann nachher nicht mehr angeguckt.
Ja. Ist auch quälend lang.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon alles gewesen sein soll, dass wir zu El Camino zu sagen haben. Dann wäre das eine, ich will nicht sagen, eine sehr kurze Folge, aber zumindest ein sehr kurzer Abschnitt einer Folge. Da wir jetzt gerade mal bei noch nicht mal einer Viertelstunde sind. Ich muss ja noch den Anfang wegschneiden, der interner war.
Kommt eigentlich, Saul Goodman kommt nicht vor, ne? Auch nicht in einem Rückblick oder so, ne?
Also nee, und ich muss auch sagen, die beiden Rückblickszenen, die es gibt, ja, die sind so geschrieben und konstruiert und eingefügt, also die Rückblickszenen, die es gibt eben mit Walter White und mit Mike, die sind so eingebaut, dass es passt zu so hier Jesse und seine Zukunft und dass er doch irgendwie gucken soll, wo er hin will und wo er hinkommt und da was er noch für Chancen hätte. Das finde ich war okay, aber er hat es auch für mich nicht gebraucht. Weil das war auch so ein Riesen.
Wobei es auch, aber ja, stimmt. Ja.
Weil da wurde auch so ein
Geheimnis. Auf der anderen Seite ganz cool, dass sie dann Szenen ja mit Bryan Cranston ja auch neu gedreht haben, offensichtlich. Ne?
Ja, das war noch eine Riesen. Das war noch ein Riesen.
Das war jetzt nicht irgendwie Leftover oder so. Das waren ja schon Sachen, wo er nochmal quasi rückwirkend in die Rolle des Walter White geschlüpft ist.
Ja, das war auch da kann man irgendwie Sachen so lesen, wie das irgendwie war, dass der dann unter Geheimniskrämerei und so weiter wurde das gedreht, dass das bloß keiner mitbekommt, das war ja auch relativ unbekannt, dass dieser Film kommt, bis er dann auf einmal von Netflix angekündigt worden ist. Also der wurde halt auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, im Verborgenen gedreht, aber schon unter verhältnismäßiger Geheimhaltung. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde, das ist halt so dann, ich meine, das ganze Ding ist Fanservice. Es geht ja nur darum, wirklich so den Leuten, die Breaking Bad geguckt haben, noch mehr zu geben. Aber ich find's nett, dass der Aaron Paul, der Darsteller, eben da auch nochmal richtig was zu tun bekommen hat. Und es war, finde ich, ein schönes Ende für den Charakter. Aber wenn man jetzt Breaking Bad gesehen hat und Breaking Bad einem nicht gefallen hat, womöglich, oder man am Schluss keinen Bock mehr auf Breaking Bad hatte, dann braucht man auch den Film jetzt nicht zu gucken. Das nächste, da sagen, oh, das muss man gesehen haben. Nee, aber das ist so nochmal so ein bisschen näher an Breaking Bad als jetzt Better Call Saul ist ja anders als Breaking Bad. Das ist auf einem ähnlich hohen Qualitätslevel, aber macht so viele Sachen, die ich anders finde, dass ich es fast, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es besser finde, Better Call Saul, aber ich finde Better Call Saul dann gut, wenn es eben kein Breaking Bad Prequel ist. Aber ansonsten Filme zu Serien. Mir fallen jetzt irgendwie nur so Sachen ein wie Entourage hat, glaube ich, einen Film bekommen. Habe ich aber nie geguckt, weil ich auch die Serie am Schluss nicht mehr gemocht habe. Ich habe, warum auch immer, den ersten Sex in the City Film geguckt, aber das wäre jetzt ein klassisches Beispiel für erfolgreiche Serie, läuft lang und dann kriegt sie noch einen Film, den keiner braucht, aber oder Downton Abbey, jetzt gerade ist gerade im Kino mit dem Film dazu, ne? Und Und da bin ich sehr, sehr skeptisch. Es gibt ja auch einen Prequel zu den Sopranos, das aktuell in Produktion ist und ich glaube nächstes Jahr ins Kino kommt.
Mhm.
Der heißt irgendwie irgendwas mit The Kings of New Jersey oder so. Ich bin aber nicht ganz sicher. Also ähnlich. Ich bin nicht mehr sicher, wie es genau heißt. Ist vom Original Showrunner, Produzenten und so weiter. Ist mit dem Sohn von James Gandolfini als junge Version von Tony Soprano. Das schreit für mich nach, um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob das gut werden kann.
Weil, please don't suck.
Ja, ja. Also, weil ich bin ein großer Fan der Sopranos, auch wenn ich die nicht mehr gesehen habe seit dem. Er heißt natürlich vollkommen anders, als ich gesagt habe. Er heißt The Many Saints of Newark. Und er spielt 1967.
Aha.
Und wird. Kommt er ins Kino? Wahrscheinlich. Ja, allerdings erst im September 2020.
Aha.
Ja. Mal gucken, also ich werde ihn mir angucken, aber da bin ich sehr, sehr skeptisch auch. Wir haben jetzt, glaube ich, sonst noch nichts besprochen, was wir noch besprechen wollten, oder?
Nee.
Ja, schwierig.
Also Parasite habe ich noch nicht gesehen, das hat sich nicht ergeben jetzt diese Woche. Nächste Woche kommt ja The Irishman auf Netflix.
Stimmt.
Da freue ich mich schon sehr drauf.
Das wäre definitiv auch ein Thema für den Podcast dann.
Ich lese da schon gute Sachen zu. Also Joe Pesci soll eine extrem gute Rolle haben und ist so der, war irgendwie ganz lange nicht mehr irgendwie auch in Hollywood-Produktionen unterwegs und so. Ist irgendwie,
ja, der hat nur noch gesungen.
Das Comeback. Tja, ansonsten.
Ja, also ich habe auf Netflix auch noch den neuen Steven Soderbergh-Film gesehen, The Laundromat. Ich glaube, das heißt auf Deutsch die Geldwaschanlage oder die Waschanlage. Ich glaube, die Waschanlage ist der deutsche Titel.
Aber das ist nicht dieser Spielfilm mit
Meryl Streep. Das
ist schon eine Dokumentation, oder?
Nee, das ist keine Dokumentation. Es ist ein Spielfilm. Und das ist ein bisschen so im Style von das könnte von Adam McKay sein, also dem Schauspieler, dem Regisseur, der zuletzt Weiß gemacht hat und davor The Big Short. Also, und das ist über die Panama Papers. Also hier die Mossack Fonseca, dieses Anwaltsunternehmen mit Sitz in Panama, die mit so Briefkastenfirmen für reiche Leute auf der ganzen Welt jede Menge Steuern vermieden haben. Also nicht im strengen Sinne hinterzogen, glaube ich, sondern vermieden. Das ist, ich glaube, steuerrechtlich ein Unterschied. Nee, das weiß ich. Aber welcher es genau ist, ja doch, es ist eigentlich im Wort drin. Ne? Das eine ist tatsächlich Geld, das man hätte versteuern müssen, zu verstecken. Das ist Steuern hinterziehen und Steuern vermeiden ist Geld so leiten, dass es anders verbucht wird, dass es eben keine Steuerpflicht mehr hat. Naja, beides moralisch.
Das ist jetzt ein neuer Film. Das ist jetzt ein neuer Film, der auch von Netflix auch produziert wurde.
Der ist von Netflix, also von Netflix gesehen, eingekauft.
Ich habe auch gesehen die Vorschau bei Netflix und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie so eine olle Komödie, die jetzt reinkommt, sondern noch mit Antonio Banderas. Das hat mich irgendwie überhaupt nicht interessiert. Das ist so direkt.
Ich habe auch nur gesehen, Meryl Streep relativ prominent, ne? Aber Gary Oldman und Antonio Banderas spielen die beiden Anwälte, also Mossack, das ist ein Deutscher oder ein Deutschstämmiger und Fonseca ist, glaube ich, weiß nicht, ob der Panamese ist, auf jeden Fall irgendwas Spanischsprachiges. Panamana? Panamese? Naja, ich glaube, er ist gebürtig aus Panama, die Figur. Ich bin aber nicht sicher über die Person. Naja, auf jeden Fall, die sind auch so ein bisschen Erzähler. Und das ist dann auch so mit Bruch der vierten Wand. Also die ständig reden mit der Kamera. Und die Meryl Streep spielt eben eine Dame im Ruhestand, die bei einem Bootsausflug ihren Ehemann bei einem Unfall verliert, der da ertrinkt. Und Und dann läuft sie ihrer Lebensversicherung hinterher. Und dann geht es dann darum, dass ihre Lebensversicherung irgendeiner Briefkastenfirma gehört. Und das wurde alles so verkauft. Und dann kriegt die Versicherung nicht. Nee, nicht die Lebensversicherung. Das ist das. Die Versicherung vom Schiff wurde irgendwie weiterverkauft. Also vom Bootsbetreiber. Das sind dann auch selbst in so kleinen Rollen. Dann spielen dann irgendwie den Bootskapitän spielt der Robert Patrick, der den Terminator in den T-1000 in Terminator 2 gespielt hat, also der auch später in Akte X mitgespielt hat, als die Serie nichts mehr war. Noch eine Serie, die Filme bekommen hat. Aber ich drifte ab. Der spielt mit und David Schwimmer, also Ross aus Friends spielt mit und bestimmt noch andere Leute, die mir jetzt nicht mehr einfallen. Und er hat so ein bisschen was Episodenhaftes. Ist nette Unterhaltung, man kann es mal so nebenbei laufen lassen, aber es fühlt sich halt auch echt so nach einem Netflix-Film an. Er ist auch nur angenehme 90 Minuten kurz, also wenn der jetzt noch überlang gewesen wäre, aber der ist halt auch so, er hat was so sich Echauffierendes, weil es einfach so ein Sachverhalt ist, um den es da geht, der einfach einen wirklich ärgert, wenn man überlegt, weißt du, dass Reiche noch reicher werden, die eh immer reicher werden, so soziale Ungleichheit und so. Und das eben dann mit illegalen Mitteln, diese Bereicherung. Und dann hat man auch so richtig fiese, ja nicht fiese, aber schmierige, unsympathische Menschen als Hassfiguren da drin. Da geht es aber auch gleichzeitig um so Absurditäten eben mit so, wie dann die Leute diese Briefkastenfirmen innehaben, dass dann da irgendwie von jetzt auf gleich der Vorstand wechselt und dann wird irgendeine Mitarbeiterin, steigt dann auf und ist dann auf einmal für 200 Unternehmen verantwortlich, die alle irgendwo in der Karibik sitzen. Und es ist nett anzuschauen, aber ich bin froh, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, sondern mal eben so nebenbei auf der Couch auf Netflix. Hast du noch irgendwas im Kino gesehen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben?
Nee.
Ja, ich habe ansonsten noch Netflix. Ich habe es schon mehrfach erwähnt und wahrscheinlich, hoffentlich kriege ich dich irgendwann mal dazu, was wir mal gemeinsam eine Folge drüber machen. BoJack Horseman ist jetzt in seiner letzten Staffel. Da sind jetzt erstmal 6 Folgen dieses Jahr erschienen und im nächsten Jahr erfolgt dann der endgültige Abschluss, die zweite Hälfte der 6. Staffel. Die Serie ist einfach grandios, großartig. Ich finde es ganz schwierig, das zu beschreiben, weil es ist ein Cartoon für Erwachsene, der mit einer sehr, sehr lustigen und absurden mit einem absurden Humor kombiniert mit wirklich tiefgründigen Erkenntnissen über Familie, Vaterschaft, Depression, Psychologie, was über Hollywood, es ist ganz viel eine Hollywood-Satire in ganz vielerlei Hinsicht, aber und mit einer sehr guten Besetzung und es sieht einfach schön aus, also es hat eine tolle Musik, es ist so wirklich so, ich finde es ganz schwierig, aber ich denke auch so, dass das sowas ist, dass wenn das nicht klickt, wenn man da nicht schnell reinkommt, dann braucht man das auch nicht zu gucken, glaube ich.
Ich habe mal eine Folge oder 2 Folgen gesehen, ja, und ich fand es ganz okay, aber auch jetzt nicht so, dass ich unbedingt weitergucken wollte, ja. Vielleicht mache ich es nochmal.
Ich will aber auch nicht derjenige sein, der dir jetzt sagt, oh, das musst du jetzt aber weiter gucken. Und das wird erst gut, wenn man es dann und dann. Nein, weil ich fand es von vornherein sehr, sehr lustig. Also es gibt auch jede Menge andere Cartoons auf Netflix und auch, lass mich überlegen, mindestens 2 Cartoons, die ich, wenn immer was Neues rauskommt, auch gucke. Also F is for Family gucke ich auch. Würde ich jetzt aber nicht so dringend empfehlen. Und auch Big Mouth, ich glaube, das war gerade erst die 2. Staffel, auch sehr gut. Aber vollkommen anders und BoJack Horseman ist einfach nochmal, finde ich, für mich eine vollkommen andere Liga.
Ist Enchantment Staffel 2, hast du da mal reingeguckt?
Nee, ich habe ja nicht mehr die erste zu Ende geguckt. Ja, haben wir ja auch versucht, eine Folge drüber zu machen, aber da hatten wir ja beide nicht mehr als irgendwie 2 oder 3 Folgen gesehen damals.
Nee. ich habe es sogar aus purer Langeweile zu Ende geguckt, die erste Staffel, aber ich fand es richtig, richtig schlecht einfach, leider. Aber es ist auch, glaube ich, vorbei.
Was auch jetzt gerade erst rausgekommen ist, aber habe ich noch nicht gesehen. Und da weiß ich nicht, ob du das gesehen hast. The End of the Fucking World. Ist eine britische, ich glaube, eine britische Produktion, Adaption von einem Comic, was wiederum ein amerikanischer Comic ist. Es wurde auch nach England verlegt, meines Wissens. Und das ist im Comic ist das so ein sehr, sehr minimalistischer, so fast so strichmännchenmäßig oder sehr, sehr, also infantil gezeichneter und schwarz-weiß gezeichneter Comic. Und es ist so ein bisschen so eine Graphic Novel. Es geht um so einen vermutlich depressiven oder irgendwie psychopathisch angehauchten jungen Mann, einen Teenager, der fantasiert, jemanden umbringen zu wollen und sich dann ein Mädchen aussucht, das er umbringen möchte. Und da entwickelt sich dann aber so eine Art ganz komische Love Story zwischen ihnen, weil die sind beide auf ihre Art und Weise sehr, sehr abgedreht. Und das beginnt dann das ist so ein kleines Roadmovie. Das sind 8 Folgen, ein bisschen mehr als 20 Minuten. Das kannst du durchgucken wie einen Film. Das ist faszinierend. Ja. Also die erste Staffel ist wie ein Film, hat ein relativ offenes Ende und ich glaube, das ist schon länger als ein Jahr her, dass das rauskam. Und da ist jetzt die zweite Staffel da. Ich bin echt nicht so sicher, wie man da jetzt die Story weitererzählen kann, was da jetzt noch so passt und wie das funktioniert, aber hatte gute Darsteller und auch eine super Inszenierung und auch ein sehr schwarzer, abgedrehter Humor. Also auch, es ist auch nichts für zart, ist auch nicht unbedingt für Zartbeseitete. Also es hat auch viel was also an Gewaltvorstellungen, also die so als was in dessen Kopf abgeht. Ist es halt einfach nicht ohne. Ja, heißt The End of the Fucking World, beziehungsweise The End of the F und dann Sternchen, 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 King World. Und wie gesagt, meines Wissens in England produziert, aber basiert auf einem amerikanischen Comic mit dem gleichen Titel, meines Wissens. Über The Boys habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesprochen, ne? Ja, weil wir haben jetzt über den Joker gesprochen haben. Ja. The Boys, BoJack Horseman, ja, jetzt End of the Fucking World. Und ich habe noch was vollkommen anderes auf Netflix geguckt. Und zwar war ich Sonntagabend irgendwie, ich konnte mich nicht entscheiden für irgendeine Serie. End of the Fucking World war noch nicht draußen. Und da habe ich mir gedacht, ach, guckst du doch mal irgendeinen Film. Und habe bei Netflix einfach mal die Kategorie Science Fiction und Fantasy durchgescrollt. Wo enorm viel drin ist. Und ich wollte eigentlich irgendeinen von den Netflix Eigenproduktionen gucken, die in dem Bereich rausgekommen sind. Schon, da gibt's ja jede Menge. Auch Netflix macht ja auch jede Menge Eigenproduktionen Horror. Die haben, oh, da fällt mir gerade ein, das ist neu draußen. Das wäre vielleicht auch noch ein potenzielles Thema. Aber ich bin ja nicht sicher, ob ich mich traue, den allein zu gucken. In the Tall Grass. Das ist basiert auf einer Story von Stephen King und seinem Sohn, dessen Name mir jetzt nicht mehr einfällt.
Ja, das habe ich irgendwann zuletzt, habe ich das mal so weggebinged.
Hast du das geguckt?
Ich fand's ganz okay, aber auch irgendwie ein bisschen bescheuert.
Ja, weil ich...
Also es wird halt so eine Idee, wird halt so ausgewalzt und dann auch noch so mythologisch überhöht, dass sie halt in dieses Grasfeld gehen und dann, oder in diesen Gras, dann in diese riesige Weide oder was auch immer, oder so Maisfeld und dann nicht mehr rauskommen. Also ein bisschen lächerlich einfach.
Ja, also was ich...
Ich wurde halt so krass so aufgeblasen.
Okay, ich hab's nicht geguckt, ne? Aber was ich stattdessen geguckt habe, ist, und von dem Film habe ich so viel schon gehört und ich wusste, worum es geht und ich habe dunkle Erinnerungen, dass ich als Kind oder, ja, das war da war ich noch ein Kind von so, ich weiß nicht, ich war glaube ich 10 oder 11, als der rauskam, Arnold Schwarzenegger in Last Action Hero. Weißt du, was es ist? Oder sagt dir das was, worum es da irgendwie geht?
Ja, ja, den habe ich, glaube ich, auch als Jugendlicher mal gesehen, wo er so eine zum Leben erweckte Spielfigur, Actionfigur wird, oder?
Richtig, genau. Und das ist so eine Satire auch und es ist ein bisschen, er ist eine Parodie auf sich selber. Er spielt eine Figur, die er als fiktive Version von ihm sich selber spielt und dann so ein, auch total hanebüchen irgendwie die Konstruktion, wie es passiert, aber es ist halt eben so wie Purple Rose of Cairo von Woody Allen eben mit Figur steigt aus der Leinwand, beziehungsweise in dem Fall kleiner Junge, guckt Actionfilm und mit einer Hilfe eines goldenen Tickets landet er im Film und schafft es dann nachher, beziehungsweise der Bösewicht, schön gespielt von Charles Dance, der später Tywin Lannister in Game of Thrones gespielt hat. Der spielt hier den Bösewicht, Mr. Benedict mit dem Glasauge. Und der eben schafft es dann nachher aus mit diesem Ticket aus dem Film in die echte Welt zu entkommen und versucht dann den realen Arnold Schwarzenegger umzubringen. Der Film hat so jede Menge kleine Cameos und er hätte viel, viel besser sein können von dem, was irgendwie an Elementen hat. Aber der Film ist furchtbar gefloppt. Der kam im gleichen Jahr raus wie Jurassic Park. Da weiß ich auch, wie alt ich gewesen sein muss, weil dann habe ich womöglich sogar einen Trailer für diesen Film gesehen, als ich in Jurassic Park war, weil in Jurassic Park bin ich mit 11 im Kino gewesen, das weiß ich noch. Insofern weiß ich jetzt auch, wie alt ich war. Weil es muss ja der gleiche Sommer gewesen sein. Naja, auf jeden Fall.
94 oder 93 oder so.
Ne? Ja, 93. Ja, der Film ist furchtbar gefloppt, aber hat danach so ein bisschen Cult-Following halt, so ein bisschen leichten Kultstatus bekommen. Ich muss sagen, ich finde Schwarzenegger immer irgendwie lustig und das ist halt so ein Film, der nicht so eine richtige platte Komödie ist, aber irgendwie lustig ist, weil Schwarzenegger einfach lächerlich ist, einfach, weißt du, wenn du den im Original reden hörst, ne, also mit seinem ultra breiten Akzent, der klingt ja auch lächerlich, wenn er Deutsch redet, ne, also deswegen finde ich es einfach nur passend, dass dann da Schwarzenegger eine Figur spielt, die so typisch Schwarzenegger-mäßig einen uramerikanischen Namen hat, Jack Slater, aber eben Schwarzenegger ist, war auch mal nette Unterhaltung. Aber der Film war auch schon erschreckenderweise irgendwie über 2 Stunden. Weiß ich auch gedacht, warum? Aber der hat dann auch mehrere so Sequenzen, wo du denkst, oh ja, und jetzt ist, das war der Höhepunkt. Nee, und dann kommt noch was, und dann kommt noch was, ja. Aber, ja.
Ist jetzt nicht. In der Kategorie habe ich auch, ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, habe ich mir auch einfach noch mal Predator angeguckt.
Oh, ist der auf Netflix?
Ist auch auf Netflix.
Oh, da muss ich auch den mal gucken, weil.
Auch eine tolle Rolle ist da so eine. Weil es halt einfach so eine Mischung ist aus Action und Kriegsfilm und so, weil es ja auch im Dschungel spielt und so und mit so Partisanen und so oder so Guerillas, aber halt dann einfach Sci-Fi und Horror, weil dieser Predator ja die Leute auf ganz grausame Weise umbringt und so.
Weißt du, wer der ursprüngliche Darsteller im Predator-Kostüm war?
Das war
Jean-Claude Van Damme. Der ist dann, glaube ich, nach den ersten paar Drehtagen ist er ausgestiegen. Da haben sie das Kostüm auch nochmal gewechselt, weil ursprünglich sollte der so einen Gummianzug anhaben, den man auch sehen kann, aber man sieht den ja so gut wie nie. Das ist ja das Interessante, dass er so ein Visual Effekt, ne, dass der so unsichtbar ist und so. Also, ja. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe den bis heute nie gesehen. Ich bin vertraut mit dem Film, weiß, was passiert und dass Arnie so der einzige Überlebende ist, so, ne, wer da alles umgebracht wird. Und das ist halt so ein. Ja, genau, also Guerilla-Warfare mit einem Alien ist.
Und dann habe ich nochmal Alien vs. Predator geguckt.
Der wohl sehr, sehr schlecht sein muss.
Nee, der ist gar nicht so schlecht. Also,
echt nicht?
Das ist halt das Tolle. Das spielt ja so in der Antarktis. Und im Endeffekt sind die Menschen nur Beiwerk, die da mitspielen, weil es geht um den Krieg zwischen den Aliens und den Predatoren. Und die Aliens sind ja eigentlich werden von den Predators so als so gezüchtet und so als Kampfmaschinen dann in irgendwelchen Tempeln gehalten. Und die jungen Predatoren, um sich zu bewähren, bevor sie erwachsen werden, müssen gegen einen Alien kämpfen. Also es sind so Wettkämpfe, die dann auf irgendwelchen Planeten ausgetragen werden. Und zufällig ist einer davon die Erde. Und dann kommen die Menschen irgendwie dazwischen und werden dann so zerrieben zwischen den beiden. Das ist sehr witzig.
Ja, also ich glaube, wenn es um diese Kombination von Alien und Predator, ich weiß auch gar nicht, wie das zum ersten Mal zustande gekommen ist, weil ich glaube,
das ist schon eine geniale Idee.
Ja, es bietet sich an, ne? Und ich weiß nicht genau, es kann sein, ich glaube, es gibt, glaube ich, einen zweiten Predator-Film, oder? Irgendwo gibt es so ein Easter Egg und dann hat so ein Predator.
Predator kommt nach Los Angeles. Das ist der zweite Predator-Film.
Ja,
und dann gab es ja jetzt vor 2 Jahren noch eine neue Reboot.
Ich bin ziemlich sicher, dass es noch 2 gab, weil es gab, glaube ich, noch Predators wie heißt der, der da mitgespielt hat, und dann gab es noch einen anderen. Das waren beides so Soft-Reboots oder so. Weil, jetzt muss ich kurz gucken. Nee, Predator Disambiguation. Genau, es gab nämlich 2010 gab es Predators und 2018 gab es The Predator. Und ich sehe gerade, es gab auch noch 2 Alien vs. Predator Filme. 2004 gab es Alien vs. Predator und es gibt 2007 noch Alien vs. Predator Requiem. Aber jetzt muss ich kurz schauen, finde ich das? Weil Alien vs. Predator als Konzept gibt's, glaube ich, gab es schon früher in Comics. Und eben in Predator 2 sieht man wohl so als kleines Easter Egg, hat der Predator in seinem Raumschiff oder so irgendwie einen Alien-Skull im Schädel als Trophäe. Und das ist so der, ach du Schande, ich sehe gerade Alien vs. Predator, weißt du, von wem der Film ist? Kein Wunder, dass der nicht gut sein kann. Der ist von Paul W.S. Anderson, also der Paul Anderson, der nicht Paul Thomas Anderson ist. Das ist der Anderson, der die ganzen Resident Evil Filme zu verantworten hat. So, jetzt muss ich gerade mal schauen, woher ist nochmal, weil es gibt eine sehr gute Videospiel, es gibt ein Videospiel, also guck mal, Comics. Ich glaube nämlich, dass es in Comics zuerst passiert ist.
Ja, das ist ein ganzes AVP, Universum, ja.
Alien vs. Predator. So. 89, 90 gab es das erste Comic Alien vs. Predator. Und da ist das wohl zum ersten Mal vorgekommen. Und es ist, finde ich, auch eine coole Idee, ne, diese zwei verschiedenen Arten von Filmmonstern, außerirdischen Filmmonstern zu kombinieren. Aber ich glaube, also, das habe ich mir auch gespielt, wenn auch nie durchgespielt. Wirklich sehr gut gelungen ist diese diese Kombination in dem Spiel Alien vs. Predator 2 von 2001. Ich glaube, das habe ich damals gespielt. Das hat nämlich mehrere Kampagnen. Und man spielt zuerst als Mensch, dann spielt man als Predator und dann spielt man als Alien. Und das hat eine richtig coole Story. Weil das auch wirklich, ich glaube, das war das. Oder habe ich das erste gespielt? Habe ich das? Moment, Alien vs. Predator. Nee, 99 habe ich auf gar keinen Fall schon gespielt. Und 2010 habe ich es nicht mehr gespielt. Also es war auf jeden Fall noch auf dem PC, habe ich das gehabt. Und das müsste dann das 2001er gewesen sein. Das konnte man, glaube ich, sogar im Multiplayer spielen. Und dann so asymmetrisch, dass wirklich die einen die Aliens spielen und die anderen die Menschen und so. Du musst dann auch als Alien hast du dann auch angefangen als Facehugger und musstest dann Menschen suchen und dann gucken, dass du dich dann weiterentwickelst und dann frisst und wächst und so. Und als Predator wiederum hast du dann die verschiedenen Unsichtbarkeiten und Nachtsicht und sowas gehabt und das war echt cool und ich meine, da habe ich ja eine, oder das ist, glaube ich, gibt's genug Leute, die dazu Meinung haben, ne, Videospiele und Videospielverfilmungen, meisten Videospielverfilmungen scheitern daran, dass sie eben versuchen, eine Story zu erzählen und die denken, dass die Story und die Charaktere bei einem Videospiel das Interessante sein, aber das Interessante bei einem Videospiel ist ja die Interaktivität oder das Gefühl, dieser Immersion, ne, dass man eben als Spieler eintaucht in die Handlung tatsächlich. Ne? Das ist ja das eigentlich Interessante, weswegen, also mir fällt keine gute Videospielverfilmung ein. Ich weiß nicht, ob dir eine Ausnahme einfällt. Aber auf jeden Fall, da finde ich es auch interessant, dass so ein Stoff als Videospiel sogar besser ist, glaube ich, als es wirklich als Film ist, weil es irgendwie so hanebüchen ist, also vor allem, wenn man es auf der Erde spielen lässt, glaube ich. Also wenn es irgendwie so um Menschen, die im Weltraum unterwegs sind und sich behandeln wie, sich benehmen wie sagt man, gibt's da nicht irgendwie, wie der Elefant im Porzellanladen und dann von übermächtigen Aliens gezeigt bekommen, was eine Hake ist, das ist doch irgendwie, das gucken wir uns doch lieber an. Und das spielt man auch lieber. Also es war eigentlich auch interessant, weil man spielt eben dann auch einen Menschen und dann hat man es mit Aliens zu tun. Dann spielt man einen Predator und jagt Menschen und dann aber hat man es auch mit Aliens zu tun und am Schluss spielt man dann eben dann einen Alien. Also es ist wirklich so, das war ein cooles Spielerlebnis. Ist mir lange im Gedächtnis geblieben. So.
Ja, dazu zwei Sachen noch, was mir vorhin auch schon eingefallen ist, was auch zum Thema passt. Ich habe jetzt in den letzten beiden Wochen relativ spontan, weil ich das Buch in einem öffentlichen Bücherschrank gefunden habe, von Arkadi und Boris Strugatsky, den Science-Fiction-Roman Picknick am Wegesrand, gelesen.
Okay.
Weiß nicht, ob der dir etwas sagt.
Gar nichts.
Das ist die Romanvorlage oder zumindest so ein Lose auf diesen Roman basiert der Film Stalker von Andrei Tarkovsky.
Ah, ja.
Den, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
Nee.
Der hat ja auch Solaris verfilmt, damals in den 70er Jahren in der Sowjetunion. Das ist auch eine sehr legendäre Verfilmung. Und Stalker ist halt eben von diesem anderen Science-Fiction-Roman eine Verfilmung oder so eine lose inspirierte Verfilmung. Und dann auch so ein bisschen auf Wikipedia und so nachgelesen. Und da gibt es zu diesem ganzen Stalker-Thema auch ein ganzes Universum. Unter anderem auch mit Videospielen, weil das ganze Thema ist halt so eine verseuchte, oder ja, nicht nur verseuchte, irgendwie so eine Zone, wo Außerirdische, vermutet man zumindest, irgendwie vor 20 oder 30 Jahren gelandet sind. In verschiedenen Flecken der Erde gibt es solche Zonen. Keiner hat genau das beobachtet, was da passiert ist, aber man beobachtet da ungewöhnliche physikalische Ereignisse und werden halt Gegenstände gefunden in diesen Zonen, wo keiner genau weiß, was es damit auf sich hat, die irgendwie auch anderen Gesetzen gehorchen oder irgendwelche so magische Eigenschaften haben. Und in dem Film Stalker dreht sich, und Stalker ist halt eben die Bezeichnung von diesen Schatzgräbern, die sie durch das Gebiet so durchführen, weil da überall Gefahren lauern und man den genauen Weg wissen muss.
Du, ich habe mein Leben lang gedacht, das hieß es Stalker.
Nee, das ist
Weil
halt
es ist
eben
ja
so
auch auf
dieser
Russisch auch, ne?
russische Begriff, ja.
Ja.
Und der halt so, und Stalken ist ja auch also beschreibt ja auch eine Bewegung, und das ist so dieser gemeinsame Nenner. Es ist also eher so eine Urbedeutung von Stalken im Sinne von sich irgendwie einen Weg bahnen, so. Das ist halt, glaube ich, so dieser, da kommt das etymologisch her. Und in dem Film kulminiert es darin, dass dieser Schatzgräber zwei Leute, einen Schriftsteller und einen Professor, zu einem Raum führt, der angeblich alle Wünsche erfüllt, wenn man reingeht, der auch eine außerirdische Quelle hat. Und das ist ein Motiv, eins von vielen Motiven, die auch in dem Roman vorkommen. In dem Roman wird aus verschiedenen Perspektiven so diese Zone beschrieben und auch von Wissenschaftlern, von Leuten, die da Hehlerei betreiben, auch von Schatzgräbern und deren Familie und deren Leben und überhaupt das Leben in dieser Stadt. Die interessanterweise, dass der Roman ist, glaube ich, 1971 oder irgendwann in den 70er Jahren in der UdSSR erschienen, spielt aber in Kanada. Die Leute haben dann alle irgendwie so witzig englische Namen, die irgendwie so das ganz total schlecht ausgedacht wirken, so Pillman oder so. Und das wird dann auch eben so das beschrieben, wie das Leben in dieser kleinen Stadt sich durch diese Zone verändert, die da sich auftut. Kann ich sehr empfehlen. Also der Roman hat nur so 200 Seiten. Der Film ist allerdings, glaube ich, 3 Stunden lang.
Ja, habe ich auch nachgeguckt gerade, ja, oder
Punktet aber
zwei
mehr
Stunden
durch,
40.
also das ist ja auch so eine Eigenschaft, die immer Tarkowski zugeschrieben wird. Es sind ganz langsame Kamerafahrten, auch gerade in diesem Film ganz wunderbare Naturaufnahmen von so einer verrotteten, irgendwie auch so ein bisschen so Tschernobyl-ähnlichen, so Industrieruinen und so, die auch so ein bisschen so wie so ein Kommentar auf dieses eingerostete kommunistische System so wirken. Also das ist ganz, ganz toll. Also auch sehr unterschiedlich zu bewerten beides. Ist mir aber einfach nochmal jetzt so ganz spontan in die Hände gefallen, hat sich gelohnt.
Das ist ein schöner Tipp. Ich bin auch selber, ich muss überlegen, ob ich nicht auch noch irgendwie Lust habe, mir irgendwas Science-Fiction-mäßiges zu Gemüte zu führen. Was ich noch empfehlen kann, ist was vollkommen anderes. Das habe ich mir als Hörbuch angehört. Und zwar ist das das aktuelle Buch von Ronan Farrow. Habe ich das schon mal erzählt? Ich habe gerade ein Déjà-vu, aber ich glaube, ich habe das anderswo schon mehrfach Leuten empfohlen. Von Ronan Farrow, Catch and Kill. Und zwar ist Ronan Farrow der Pulitzer-Preis gekrönte Journalist, der einer von mehreren Journalisten war, die gleichzeitig an der Story zu Harvey Weinstein gearbeitet haben. Und zwar hat er das getan in seiner Funktion als investigativer Reporter für NBC News und wurde dann dort systematisch behindert und wegkomplimentiert und ist dann damit zum New Yorker gegangen. Und der New Yorker und die New York Times kamen dann relativ klar zeitgleich raus. Die haben auch den Pulitzer-Preis gemeinsam bekommen. Naja, und er wurde gleichzeitig eben auch von Privatdetektiven drangsaliert und weiß nicht was. Und das ist so eine wirklich, so eine krass, wie ein Thriller liest sich das. oder hörst du das an? Und er liest das auch selber. Er ist auch ein sehr guter Performer seines eigenen Textes, finde ich. Ist relativ lang. So ein bisschen halt, es ist wirklich eine sehr spannende Story einfach. Catch and Kill geht auf den Begriff zurück, wie Boulevardpresse für reiche Personen, wie zum Beispiel Donald Trump, der auch marginal vorkommt, Stories kaufen und dann eben nicht veröffentlichen. Also sagen, hey, wir haben jetzt die Exklusivrechte an einer Story und damit ist dann die Story aus den Medien. Und das ist, aber das wird auch so ein bisschen im übertragenen Sinne von, wie wird eine Story versucht, tot zu machen, weil, also, es wird auch, und das zeigt sich dann auch so im weiteren Verlauf des Buches, warum denn die Fernseh, Oberen so besorgt waren und nicht wollten, dass sie sich nicht diejenigen sein wollten, die Harvey Weinstein eben also die Story erzählen oder an Pranger stellen, also das falsche Wort. Naja, aber auf jeden Fall diese Story erzählen, weil die eben mich selber mit dem, jetzt fällt mir sein Name nicht mehr ein, Matt Lauer, deren wichtigster Fernseh-Anchor war im Morgenprogramm. Dass der selber eben eine Geschichte hat von mehrfacher sexueller Belästigung von Kollegen und das kam dann kurz danach raus. Auch das ist Teil der Story. Ich hatte dich unterbrochen, du wolltest was sagen zu Ronan Farrow.
Ronan Farrow ist doch der Sohn von Mia Farrow.
Und Woody Allen,
Frank,
ja.
Frank Sinatra, vermutlich.
Ja, das ist diese, auch das kommt, selbst das Thema schneidet er auch an, weil es geht irgendwie auch um hier außereheliche Kinder. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der wirklich Frank Sinatra ähnlich sieht, weil offiziell ist sein Vater Woody Allen. Ne?
Aber er sieht schon ein bisschen wie Sinatra aus, finde ich.
Ich glaube, er hat mehr Ähnlichkeit mit Frank Sinatra als mit, mit Woody Allen wahrscheinlich. Der lustigerweise, und das habe ich auch jetzt relativ spät gecheckt, weil ich schon länger mir mehrere amerikanische, eigentlich de facto zwei, Podcasts anhöre von Crooked Media. Crooked Media ist eine Firma, die haben mehrere Mitarbeiter von Barack Obama gegründet, nachdem die aus der Politik ausgeschieden sind. Und da sind mehrere Redenschreiber, aber auch Politikberater dabei. Und einer von denen ist John Lovett. Der ist, glaube ich, so alt wie ich. Und das ist der Verlobte von Ronan Farrow. Ich habe aber erst relativ spät gecheckt, dass die ein Paar sind, weil er den mehrmals irgendwie, also die machen den halt eben den Podcast Pod Save America, und ist ein politischer Podcast, wo die halt sehr viel, also es ist parteiisch, ne, sind alles Demokraten und es geht viel um Wahlkampf und Politikstrategie, aber auch Kommentare über den Politikbetrieb, halt eben furchtbar viel Donald Trump. Und der John Lovett, der ist Redenschreiber, war im Speechwriting-Staff von Barack Obama. Der andere John, der John Favreau, der heißt genauso wie der Regisseur von Iron Man, ist aber ein anderer John Favreau. Die beiden und noch zwei machen Pod Save America. Und der John Lovett hat zwischenzeitlich, der ist schon früher, während Obama noch Präsident war, ist der ausgeschieden aus der Politik und hat dann eine Sitcom verkauft an NBC, die allerdings nach einer Staffel abgesetzt worden ist. Die hieß, glaube ich, die hieß 1600 Pennsylvania Avenue, irgendwie so. Also es war auf jeden Fall eine Sitcom-Version von West Wing oder so. Also ging auf jeden Fall um Politikbetrieb im Weißen Haus. Und danach hat er schon angefangen, einen Podcast zu machen mit den anderen. Und das hat dann so erst nach der letzten Wahl 2016 haben die dann richtig angefangen und haben dann auch diesen Begriff, also hier die korrupten Medien von Donald Trump, Crooked Media, haben die dann als Firmennamen gewählt, Crooked Media. Und der hat halt auch so einen Comedy-Podcast, der heißt Love It or Leave It, der auch meistens, oder nee, eigentlich grundsätzlich vor Publikum, also live aufgezeichnet wird. Und das ist so ein bisschen so eine Comedy-Show mit Gästen, wo die dann auch so bestimmte Segmente haben und gibt's einmal die Woche. Und da habe ich erst relativ spät gecheckt, dass der halt eben ein Paar ist mit dem Ronan Farrow. Weil den Ronan Farrow kannte ich auch so von anderen Medien Auftritten, die er vorher hatte. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Catch and Kill kann ich auch empfehlen. Guck mal, da haben wir sogar noch zwei Bücher drin gehabt, nochmal im Podcast. Jetzt muss ich gerade mal
Ich habe jetzt zum Thema Videospiel, da wollte ich dich noch fragen, ob du das mitbekommen hast, weil ich habe heute zwei Artikel zumindest wahrgenommen, noch nicht gelesen, über das neue Spiel Death Stranding. der sich als überdisziplinärer Meilenstein einer neuen Unterhaltungsindustrie verstanden wissen will. Groß, rätselhaft und nervenaufreibend. Ich habe die FAZ heute.
Ach die Gott, ja, ich habe
hier ausgesehen. Und interessanterweise, also es ist ein Bild drin, dass die Schauspielerin Lea Seydoux eine der Figuren quasi, für eine der Figuren Modell stand, der ihr
ja, Gesicht geliehen hat. Ich habe jetzt gerade, lass mich gerade mal gucken, wer da dahinter steckt. Kojima. Hideo Kojima, der so ein Videospielgott ist. Ich kann mir nie merken, wer von diesen Japanern für was zuständig ist. Okay, das ist der Schöpfer der Metal Gear Solid Reihe. Was ich an Werbung dafür gesehen hat, ist für mich hier Abenteuer im Uncanny Valley, weil es ist mit Schauspielern, es sind bekannte Norman Reedus, ne, also bekannt aus
Walking Dead. Mads Mikkelsen offenbar.
Mads Mikkelsen, ja. Ach du Schande. Featuring Guillermo del Toro und Nicolas Winding Refn als Regisseure, wie auch immer das, also für irgendwelche Filmsequenzen dann. Aber ja, es ist ein Open-World-Game. ich weiß es nicht. Ich warte einfach mal ab, weil ich kaufe mir keine Spiele mehr zum vollen Preis. Ich spiele eh viel zu wenig. Ich komme kaum noch dazu. Wird bestimmt interessant sein, aber ich kaufe es mir dann lieber, wenn ich das für 30 Euro als für 60 kriege oder 70. Aber habe ich noch nichts von gesehen, und ich bin da sehr skeptisch bei so ultra lebensnahen Repräsentationen von Schauspielern in Videospielen, weil das, wie gesagt, das ist dann immer so, es gab so um die 2000er, als Videodigitalisierung ein Ding wurde, gab es so einen Trend, dass Videospiele versucht haben, interaktive Filme zu sein. Und das liegt darauf hinaus, dass man dann so komische Rail-Shooter hatte, wo eine vorgerenderte Sequenz lief und dann waren zwischendurch so schlecht gespielte Zwischensequenzen und das Ganze.
Ich erinnere mich noch, wie Harrison Ford einmal in Wing Commander mitgespielt hat.
Das war nicht Harrison Ford, das war Mark Hamill. Harrison Ford hatte das nie nötig. Mark Hamill hat die Hauptrolle in Wing Commander gespielt, in Wing Commander 3. Das war der. Und da war auch drin, was ist eigentlich aus dem Wing Commander Franchise geworden? Das habe ich nie so richtig gespielt. Ich habe aber den sehr schlechten Kinofilm davon gesehen. Das war Mark Hamill, und da hat auch mitgespielt Malcolm McDowell und John Rhys-Davies hat er auch mitgespielt. Also das war eine krasse Starbesetzung damals. Chris Roberts, ja. 1994, das war noch vor dem.
Das war schon echt fortschrittlich, ja.
Ja, und das war noch bevor dieser Boom der Star Citizen hat er jetzt gemacht, stimmt ja. Und Freelancer war auch sehr gut. Ja. Aber ich habe die Wing Commander-Spiele nie so richtig gespielt, aber da gab es leider auch mal eine schlechte Kinofilm-Version. Muss ich gerade mal schauen. Wing Commander. Das siehst du mal. Die verstecken die Feature-Film, genau. Die verstecken den Film, der ist nicht unten mit verlinkt. Das Spiel nämlich so grandios. Okay, er ist nicht von Uwe Boll. Ich wollte gerade mal nachgucken, wer dafür verantwortlich war. Aber da spielen Freddie Prinze Jr. und Matthew Lillard spielen da mit. Und ich glaube, Jürgen Brochnow darf einen Bösewicht spielen. Und der Film wurde überwiegend in Luxemburg gedreht. Und den hab ich damals im Kino gesehen. Das war so bitter. Ah, ja, und er hatte ein Budget von 30 Millionen, was damals nicht wenig Geld war, und er hat grandiose 11,6 eingespielt. Und ich habe dafür Geld bezahlt. Ja, das waren noch Zeiten. Wann war denn das? 99. Was ich aber auch gesehen habe im Kino, war der Dungeons and Dragons Film. Wer war denn? Das war nicht auch richtig schlecht. Dungeons and Dragons Film. Wann war das denn? Das muss irgendwie die gleiche Zeit rum gewesen sein. 2000. Mit Marlon Wayans, Thora Birch, aber auch Jeremy Irons. Achso, ich verwechsel das so. Der läuft in meiner. Der war aber auch nicht von Uwe Boll, weil Uwe Boll, der hat dann nachher den Dungeon Siege Film gemacht. Dungeon Siege war ja so ein von Microsoft verlegtes PC-Rollenspiel. Und das wurde dann auch mit Jeremy Statham in der Hauptrolle verfilmt, hatte kaum was mit der Story zu tun, aber da spielt dann auch Ray Liotta dann irgendwie den Bösewicht oder den Guten, ich weiß nicht, den Guten König. aber der war, das, obwohl ich den nicht nie gesehen habe, verwischt sich das in meiner Erinnerung an diesen Film. Der war nämlich auch ungeheuer albern, dieser Dungeons & Dragons Film. Der hat immerhin mit seinem Einspielergebnis das Budget gedeckt von Wing Commander. Er hat nämlich für ein Budget von 45 Millionen im Jahr 2000 immerhin 33 Millionen eingespielt. Naja, nee, aber zwei grandios schlechte Filme, wenn auch Dungeons & Dragons natürlich nicht ursprünglich ein Videospiel ist, sondern natürlich eins, wenn nicht das Ur-Papierrollenspiel. Ja, dann haben wir doch hier einen bunten Strauß Themen aufgegossen für
Ich hab noch einen Musiktipp.
Oh ja, oh, Musik, ja, schieß los, sag.
Sagt dir LaRue noch was?
Gibt's sie noch oder wieder?
Gibt's wieder, kommt ein neues Album im neuen Jahr. Und sie hat ein, sie war vorher immer noch mit einem Typen, der sie, glaube ich, irgendwie so produziert hat, auch so zusammen, der so ein bisschen so die Elektrobeats gemacht hat. Jetzt ist sie solo und hat den, wie ich finde, sehr gute Laune machenden Song International Woman of Leisure jetzt letzte Woche rausgebracht. Den höre ich immer, wenn ich aus der Arbeit nach Hause gehe. So hat so einen sehr Upbeat Disco-Sound, Falsettgesang, auch ein sehr schrilles 80er-Jahre-Musikvideo, was so ein bisschen Spy-Movies parodiert. Das finde ich einfach richtig gut. Und ich mochte auch Bulletproof, war so der große Hit. Ich glaube, das war 2006 oder so. Oder
die kamen die nicht. Die kam noch gleichzeitig mit irgendwem anders raus. Die hieß Little Boots? Nee, oder wie hieß die andere?
Ja. Ich glaube, so diese Ecke ist das. Aber da freue ich mich drauf. Also die mochte ich immer sehr gerne und freue mich, dass es sie immer noch und wieder gibt jetzt.
Das war Überpop Folge 73. Unsere nächste Folge erscheint voraussichtlich am 24. November. Und dann werden wir uns Martin Scorseses lang erwartetem Film The Irishman widmen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!